Die Stadtwerke Huntetal und die Samtgemeinde Barnsdorf präsentieren. Die Podcast-Radioshow bei uns in Barnsdorf. So klingt zu Hause. Die Themen dieser Folge. Mit Spaß an der Sache, die Jugendfeuerwehren der Samtgemeinde Barnsdorf stellen sich vor. Mit vielen Fotos und Anekdoten. Ruth und Horst Eickbusch berichten von den Tatort-Dreharbeiten in ihrer ehemaligen Bäckerei in Drebber. Mit Herzblut und Ideen. Edo Voss präsentiert den Reitclub Dunsdorf-Drentwede. Mit der Region verbunden. Die Vereins- und Projektförderungen durch die Stadtwerke Huntetal. Mit viel Hingabe. Die Porzellansammelleidenschaft von Herbert Berner aus Barnsdorf. Und mit Zeit zum Nachdenken und um die Seele baumeln zu lassen. Elke Oehlmann an ihrem Lieblingsplatz bei sich zu Hause. Ich bin Lars Kors. Moin zusammen. Lange haben wir nichts voneinander gehört. Ich hoffe, dass Sie den Umständen entsprechend gut durch dieses Corona-geprägte Jahr gekommen sind. Daher gleich einmal die Frage an Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers. Wie schaut er denn auf dieses Jahr zurück?
2020 war ein ereignisreiches Jahr. Und wenn man zurückdenkt an den Januar, es ist doch alles anders gekommen, als wir es damals vermutet haben.
Gab es einen Moment, an den du dich erinnern kannst, wo du plötzlich für dich gemerkt hast, Corona ist doch nicht mehr so abstrakt wie gedacht. Corona kommt näher und birgt auch eine große Gefahr.
Ja, insbesondere jetzt die zweite Welle im November. Im Sommer über waren wir eigentlich relativ weit weg wieder von Corona. Viele Sachen hatten sich wieder normalisiert, insbesondere weil man sich natürlich viel draußen aufgehalten hat. Und da hatte der Alltag wieder viele normale Züge. Aber mit der Wintersaison im November sind auch hier in der Samtgemeinde wieder zahlreiche neue Corona-Fälle aufgetaucht und auch Personen, die ich persönlich kenne, sind von Corona betroffen. Vorher waren das alles nur abstrakte Zahlen, aber ich kannte persönlich kaum jemanden, der erkrankt war. Jetzt sind mir aber auch Personen bekannt, die tatsächlich erkrankt sind.
Und wieder genesen inzwischen?
Gott sei Dank wieder genesen. Wir haben in der Samtgemeinde Barnsdorf einen Todesfall gehabt. Im Frühjahr leider eine ältere Dame, aber ansonsten Gott sei Dank keine weiteren Toten hier bei uns.
Es gab ganz viele Menschen, die in diesem Jahr um ihre Existenz gefürchtet haben, weil sie nicht so agieren konnten, wie sie es eigentlich gerne getan hätten. Also Gastronomen beispielsweise, all jene, die auch im Eventbereich tätig sind, viele Einzelhändler hatten große Probleme. Gibt es solche Fälle hier auch in Barnsdorf?
Ja, gerade die Gastronomie ist besonders hart betroffen. Hier im ländlichen Bereich hat das Gaststättensterben sowieso eingesetzt. Und ich befürchte, dass das jetzt doch noch einige Gaststätten viel schneller erwischt, als sie es befürchtet hatten. Ich hoffe, dass wir auch nach Corona noch ein angemessenes gastronomisches Angebot bei uns in der Samtgemeinde haben. Zum anderen verlieren viele Gastronomen auch ihre Mitarbeiterinnen, ihre Mitarbeiter, die teilweise in Kurzarbeit waren und mittlerweile sich andere Jobs gesucht haben. Das heißt, wenn Corona vorbei ist und die Betriebe wieder starten, müssen sie teilweise neue Kräfte suchen.
Was wird nach Corona bleiben? Gibt es auch positive Dinge? Hast du einen Lichtblick?
Ja, positiv empfunden habe ich viele Videokonferenzen oder Videoschulungen. Da kann man doch künftig sehr viel von lernen und einiges vereinfachen, auf Dienstreisen verzichten. Also das ist sicherlich etwas Positives. Trotzdem braucht man auch Präsenzveranstaltungen. Es geht also nicht alles nur digital, aber man kann viele Sachen schon digital erledigen.
Vielen Dank, Jürgen Lübbers. Die Feuerwehren aus der Samtgemeinde Barnsdorf spielen hier im Podcast eine ganz große Rolle. So auch jetzt. Jetzt gibt es beeindruckende Zahlen. Nahezu 265.000 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 10 und 18 Jahren sind bundesweit in ca. 18.300 Jugendfeuerwehren aktiv. Jugendfeuerwehren gibt es fast überall. Drei alleine davon hier bei uns in der Samtgemeinde Barnsdorf. Nämlich in Barnsdorf selbst, in Kornau und in Eidelstedt. Die größte ist übrigens in Kornau zu finden. Jugendfeuerwehrwartin Katharina Kammern.
Also zu meinen Zeiten waren wir zwischen 20 und 25 Kinder. Und dann kam ein starker Jahrgang und der ist Gott sei Dank geblieben. Also wir haben eigentlich jährlich zwischen 5 und 6 Neuaufnahmen.
Mittlerweile sind es fast 50 Mitglieder in Kornau. Ella Sophie ist eine aus der Kornauer Jugendfeuerwehr. Sie ist mit dabei,
weil meine Schwester auch schon in der Feuerwehr war und ich dann das auch ausprobieren wollte.
Und seit einiger Zeit ist ihr wöchentliches Ziel das Feuerwehrgerätehaus in Kornau.
Freitags um 18 Uhr bis 20 Uhr.
Da trifft Ella Sophie auch auf Ewin.
Wenn wir halt Sport machen, dann werden wir auch in Gruppen eingeteilt. Und
genau das stärkt das Gemeinschaftsgefühl, das Miteinander, sodass jedes Feuerwehrmitglied sehr schnell weiß, ohne den anderen oder die andere funktioniert es einfach nicht. Das gilt auch für die aktive Wehr, betont Luke Wörichter, der Gemeindejugendfeuerwehrwart.
Indem man auch viel mit denen unternimmt und auch zeigt, was wirklich die Feuerwehr ausmacht, dieser Zusammenhalt, die Kameradschaft, die ist immer sehr hochgestellt in der Feuerwehr und das auch schon in der Jugendfeuerwehr. Sie zusammen auf Zeltlager essen gehen und zusammen zu den Wettbewerben und auch zu den Siegerehrungen alle zusammen.
Gerade die Wettkämpfe auf Zeltlagern haben es allen Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr angetan. Tim von der Jugendfeuerwehr Barnsdorf war auch bereits auf Zeltlagern.
Ja, 2 Stück. Einmal in Barfa und Südwalde.
Ein tolles Gruppenerlebnis. Die Unterschiede zu einer Klassenfahrt lassen sich ganz klar benennen.
Klassenfahrten oder mit einer Jahrgangsfahrt sind es halt meistens so 30 bis vielleicht 100 Leute und Zeltlager sind dann halt mal 2000 Leute und das ist halt schon eine ganz andere Ordnung. Und man kriegt auch nicht so viel vorgeschrieben. Also man hat zwar seine Wettkämpfe und Dienste, die man machen muss, aber man hat viel mehr Freizeit.
Erzählt Lukas Burichter. Der hat bereits mit seinen 19 Jahren 8 Jahre Jugendfeuerwehr hinter sich. Der Wunsch, in die Jugendfeuerwehr zu gehen, lag für ihn auf der Hand.
Ich glaube, das ist fast von jedem Jungen irgendwann mal in der Kindheit gewesen, dass man Feuerwehrmann sein wollte. Dann war halt jetzt die Möglichkeit mit der Jugendfeuerwehr und jetzt, seitdem ich 16 bin, kann ich halt dann übertreten.
Nach der absolvierten Truppmann 1-Ausbildung, eine Pflicht übrigens für alle aktiven Feuerwehrleute.
Eigentlich ist das schon fast wie Jugendfeuerwehr, nur halt mit größeren und älteren Leuten und man macht halt viel mehr feuerwehrspezifische Sachen. Diese spielerische oder diese Sportsachen fallen dann halt eher weg. Und als Zeltlager auch.
Aber dafür ist Mann oder Frau ab 16 Jahren nach der besagten Truppmann 1-Ausbildung auch ein festes Mitglied einer aktiven Wehr, das auch zu Einsätzen mit rausfährt. Aber genau auf diesen Nachwuchs setzt jede freiwillige Feuerwehr. Gemeindejugendfeuerwehrwart Luke Börichter.
Eine Bedeutung ist recht hoch, denn ohne die Jugendfeuerwehr würden wir auch keine Mitglieder mehr in der Feuerwehr haben. Und das ist sowieso relativ rückläufig, dass wir immer mehr Mitglieder in aktiven Wehr auch brauchen und somit können wir die dafür begeistern und auch viele auch festhalten.
Um immer wieder Kinder für die Jugendfeuerwehr zu begeistern, gehen die Wehren ganz unterschiedliche Wege.
Wir sagen den Kindern immer, bringt mal eure Freunde mit vom Dorf und erzählt es in der Schule ruhig weiter, was wir hier so machen. Manche Kinder machen unfreiwillig auch Werbung, indem sie einfach unser T-Shirt anziehen mit unserem Symbol drauf. Und da hat man natürlich auch Werbung. Und so kommt dann immer eine kleine Gruppe von 2, 3 Kindern an und sagt, ich möchte vor euch vielleicht auch mal mitmachen.
So beschreibt es Carsten Moormann, der stellvertretende Jugendfeuerwehrwart aus Eidelstedt. Und Jan Bufe ist als Barnsdorfer Jugendfeuerwehrwart und stellvertretender Gemeindejugendfeuerwehrwart wichtig.
Was wir selber merken, in unserer Öffentlichkeitsarbeit nutzen wir natürlich, was wir haben, was unser Alleinstellungsmerkmal ist. Und das sind die roten Autos mit den blauen Lampen. Wenn man damit durch den Ort fährt, das können nur wir. Und das zieht bei Kindern auch. Dann sehen die das und dann zeigt man nochmal, was man so macht. Bei uns dürfen die Kinder auf dem Auto auch alles benutzen, was wir benutzen. Wir stehen daneben, wir machen mit denen das Gleiche, was wir mit den Erwachsenen machen. In stressfreier Atmosphäre, wie es so schön heißt, weil Einsatzgeschehen dürfen wir nicht abbilden. Aber ansonsten, die Kinder kommen zu uns, weil sie Feuerwehr machen wollen und nicht, weil sie gucken wollen, wie es andere machen.
Da dürfen Jugendfeuerwehrkinder durchaus auch schon mal an Gerätschaften, wie zum Beispiel mal eine Spreitschere in den Händen zu halten.
Ja, natürlich. Also ohne Erwachsenen geht das nicht. Das ist nicht erlaubt. Wir halten das fest und das Kind drückt dann halt den Knopf und dann merkt das Kind auch selber so ein bisschen die Kraft. Weil selber machen dürfen Kinder das nicht, aber ausprobieren. Sie sollen das lernen, sie sollen ein Gefühl dafür kriegen, dann merken sie auch, ob es was ist oder nicht.
Wer nun Lust bekommen hat, bei einer der Jugendfeuerwehren in der Samtgemeinde Barnsdorf mitzumachen, im Alter zwischen 10 und 18 Jahren ist, sollte einfach mal auf die Homepage der Samtgemeinde Barnsdorf gehen unter www.barnsdorf.de und dort den Suchbegriff Jugendfeuerwehr eingeben. Hier lassen sich alle Kontaktnummern und E-Mail-Adressen finden. Während Kinder und Jugendliche aus Drentwede oder auch aus Eidelstedt kurz entschlossen in Eidelstedt vorbeischauen können, so Carsten Moormann.
Das ist bei uns total egal. Wenn jemand vor der Tür steht, der darf auch rein.
Sieht's in Kornau für Kinder aus Drebber und Kornau etwas anders aus. Katharina Kammann.
Ich hab's immer lieber, wenn die zum Anfang des Jahres starten, um mit allen Neuen starten zu können. Um halt niemanden, ich sag mal, zusätzlich neu anzulernen, sondern dass man eine Gruppe hat und als Einzelner nicht dann, ich bin der Neue unter allen anderen, die schon da sind.
Der Anfang des Jahres ist ja nicht mehr fern. Generell gilt aber für alle Jugendfeuerwehren das, was Jan Bufe abschließend auf den Punkt bringt.
Wir nehmen jeden, egal Hautfarbe, Behinderung, auch das ist möglich. Unsere Welt ist bunt, ist das Motto der Jugendfeuerwehr. Also jeder ist willkommen, jeder darf mitmachen.
Sonntag, 7. April 2002. Osterferien in Niedersachsen. Die Stimmung in der Samtgemeinde Barnsdorf ist an diesem Sonntag nicht nur angesichts des Wetters gut, Sonne satt, bei allerdings gerade einmal 6 Grad. Nein, die Triburi-Bazis, der Bayern-Fanclub aus Drebber, kann sich auch freuen, und zwar über einen Punkt aus dem gestrigen Bundesligaspiel. Die Werder-Fans, die können ohnehin zufrieden sein, denn die Elf von Thomas Schaaf brachte aus München einen Punkt mit nach Hause an die Weser. Wer den Sendersuchlauf des Radios startete, hörte immer wieder dieses Single hier von Shakira. Die damit gerade die Singlecharts in Deutschland anführte. Mit großer Spannung jedoch fieberten die meisten, vor allem die Dreberaner, auf den Abend hin. Um 20.15 Uhr zeigte im Anschluss an die Tagesschau die ARD den 496. Tatort. Eine Premiere. Maria Furtwängler ermittelte in ihrem ersten Fall als Kommissarin Charlotte Lindholm, und zwar in Drebber. Im Tatort hieß das Dorf Lastrum. Es ging um vergiftete Kekse in der Lastrumer Mischung. Im Mittelpunkt der Filmermittlungen steht eine Bäckerei. Die gab es damals auch wirklich und gehörte Ruth und Horst Eickbusch. Ein gutes Dreivierteljahr vor der Ausstrahlung dieses Tatorts suchte die Filmcrew die entsprechenden Schauplätze. Es war an einem schönen Spätsommertag zur Pflaumenzeit. Ruth Eickbusch hatte die Küche gerade schön schier, ihr Mann hatte sich hingelegt, als es plötzlich an der Tür klingelte. Davor standen
Vertreter vom Studio Hamburg,
erinnert sich Ruth Eickbusch. Die wollten
Filmaufnahmen bei uns in Drebber machen.
Ruth Eickbusch fühlte sich in dieser Situation, die ja nun nicht alle Tage vorkommt, doch ein wenig überrumpelt.
Mein Mann schlief und ich konnte ihn nicht fragen und wollte natürlich auch nicht zusagen bei den. Dann habe ich diese Karte behalten und habe die dann späterhin meinem Mann gezeigt.
Doch der?
Der hat mir das Ganze nicht geglaubt.
Unvorstellbar, die Anfrage für Horst Eickbusch.
Ja, meine Frau wollte mich wohl ein bisschen veräppeln. Und habe gedacht, naja, wollen wir mal abwarten.
Eine Woche später kam das Filmteam erneut in Drebber bei den Eickbuschs vorbei.
Und dann haben sie mit meinem Mann gesprochen. Und dann war er ja wohl überzeugt, dass an der Sache irgendetwas dran war.
So viel wurde zum Filmprojekt vorab verraten.
Der Begriff Tatort fiel.
Ja, das war mir bekannt, dass Tatortfilme gedreht werden. Aber ich hatte bei uns nun noch nicht dran gedacht, dass da was Aktuelles ist. Absagen wollte ich es auch nicht. Wäre ja vielleicht bei uns auch Reklame gewesen für uns.
Die Eickbusch sahen es praktisch. Doch als das Filmteam Ende November, Anfang Dezember 2001 für
14 Tage haben wir die im Haus gehabt, ne?
Im Ladengeschäft der Eickbuschs drehte, zerplatzte die Reklamehoffnung.
Von der Reklame selber haben wir nichts gehabt, nein. Der Name Eickbusch fiel im Fernsehen nicht. An Geschäft stand Bäckerei Breitenfeld dran.
Mehr noch.
Der Name Eickbusch war gar nicht mehr existent. Selbst am Auto stand Breitenfeld dran. Und auch an der Hausklingel stand Breitenfeld dran.
Kein Wunder, dass die Drebberaner ob des neuen Namens zunächst etwas irritiert reagierten.
Sie haben wirklich wohl gedacht, wir hätten unser Geschäft verkauft, es wäre ein neuer Miedorf-Bäcker drauf. Später wurde es ja dann bekannt, dass in Drebber gedreht wurde, ein Film gedreht wurde, und dann ging vielen das wohl auf, dass das dieser Name Breitenfeld nur ein Fake war.
Aber war Ruth und Horst Eickbusch bewusst, was es bedeutet, ein Spielfilmteam 2 Wochen lang bei sich im Hause arbeiten zu lassen?
Das ist uns ja nachher erst klar geworden, was das heißt. Das sind ja alles Künstler, die halten sich nie an Zeiten, an Abmachungen. Die sagen, sie kommen morgen Mittag um 1 und dann kommen sie abends um 7. Also man kann da nicht sich drauf verlassen, dass die das machen, was sie vorher erzählen. Das ist schwierig für die Planung. Wenn im Laden gedreht wurde, mussten wir ja vorne den Laden schließen und wollten aber ja wohl verkaufen, nach hinten raus, aus dem Mehllager. Aber man wusste nie, wann sie wirklich kommen, wenn sie sich auch anmeldeten.
Wir haben Brotregale nach hinten ins Lager geschoben und haben dann von da aus auch verkauft. Und nachdem die Leute das spitz hatten, ging das also auch sehr gut, konnte man das wohl machen.
Im Ladengeschäft selbst durfte während der Dreharbeiten für die Tatortfolge Lastrumer Mischung nichts, aber auch wirklich gar nichts verstellt werden.
Und er wurde auch jeden Abend fotografiert von diesen Leuten, also von diesen Filmleuten, was in den Regalen stand. Und das musste den anderen Morgen genauso wieder hingestellt werden, wie es den Abend vorher gestanden hat.
Die Filmcrew um Maria Furtwängler als Kommissarin Lindholm, wie auch Regisseur Thomas Jauch, fühlte sich bei den Eickbusch schnell heimisch.
Die Filmleute und auch das, was da hinten dran gehörte, nicht nur die Schauspieler, die saßen bei uns alle in der Küche.
Und die hatten eine eigene Mannschaft mitgebracht, die für Essen und Trinken sorgte. Und wir haben natürlich ganz gut verkauft an Brötchen, an Gebäck und so weiter und haben denen viel Kaffee gekocht. Aber sie hatten jemanden bei, der die bediente, denn die ganze Filmcrew.
Und abgehoben waren die Schauspieler?
Nein, überhaupt nicht. Die waren sowas von lieb und man konnte mit denen umgehen. Selbst mit Frau Lindholm konnte man sehr gut umgehen. Die war ansprechbar, nie abgehoben benommen.
Das sah zeitweilig auch ziemlich wüst im Haus aus, erinnert sich Ruth Eickbusch. Kein Wunder, wenn auf einmal viele Menschen im Haus ein- und ausgehen, da liegt vieles auch einfach mal so rum.
Meine Frau hat ja natürlich irgendwann mal rausgekriegt, wer nun der Mörder in dieser ganzen Geschichte war. Und meine Frau hat ja auch immer rumgeguckt, was sie gemacht haben und hat dann irgendwann dann das Drehbuch gefunden und hat es durchgelesen, die letzten Seiten, und hat natürlich dann festgestellt, wer jetzt der Mörder war.
Nina Hoger, ja.
Und dann hat sie das erzählt und dann haben die natürlich gesagt, um Gottes Willen, dass das nicht rauskommt, dass das nicht im Voraus bekannt wird. Sagen Sie das ja nicht, dass Sie das wissen, wer der Mörder ist, dass das nicht im Voraus bekannt wird.
Nein. Verraten hat Ruth Eickbusch damals niemanden, wer der Mörder in der Geschichte ist. Geblieben sind neben vielen Fotos, die während der Dreharbeiten entstanden, die Erinnerungen an eine unvergessliche Zeit, als Studio Hamburg den Tatort Lastrumer Mischung in Drebber drehte, 14 Tage davon in der Bäckerei Eickbusch. Über 10 Millionen Zuschauer verfolgten damals die Premiere mit Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm im Tatort, der an einem sonnigen, aber kühlen Sonntag, es war der 7. April 2002, im Ersten ausgestrahlt wurde.
As time goes by.
Was wäre die Samtgemeinde Barnsdorf ohne die vielen Vereine? Wenn Sie mich fragen, das wäre gar nicht vorstellbar. Gerade die Vereine, die prägen doch das gesellschaftliche, sportliche und kulturelle Leben in Barnsdorf, Drebber, Rendwede oder auch in Eidelstedt. Genau deshalb stellen wir in jeder Ausgabe dieses Podcasts bei uns in Barnsdorf auch einen Verein vor. In dieser Folge dreht es sich um, ja, aber auch um Reiter. Fast 7.500 Reitvereine sind in Deutschland aktiv. Einer von ihnen ist der Reitclub Donsdorf-Drentwede. Vor ein paar Jahren übernahm Eduard, genannt Edo Voss, den Vorsitz. Damals sagte er sich,
Mensch, bist mit Pferde aufgewachsen, hast da immer für gelebt. Und wenn du dann ehrenamtlich ab 63 was machen kannst und was in Bewegung setzen kannst, dann hast du vielleicht auch nochmal ein bisschen Spaß.
Gut sein halbes Leben war Edo Voss Chef der Reifeisentiervermarktung Barnsdorf-Twistringen. Im Job hatte er zwar vorrangig mit Ferkeln und Sauen zu tun, aber in der Freizeit, da hatten es dem Eidelstädter schon immer Pferde angetan.
Da war ich 13 Jahre. Da habe ich einen Jährling geschenkt bekommen vom Elternhaus. Und das Pferd habe ich dann nachher bis 4,5, 5 Jahre geritten. War auch sehr erfolgreich damit, war ganz stolz.
Mit Recht, die Erfolge konnten sich durchaus sehen lassen.
In der Jugendzeit war ich Bezirksmeister, Dressur, L-Dressur. Ich habe beides geritten. Und Springen bis Klasse S. Aber das Springen war immer, wenn man 0 Fehler hatte und man war der Schnellste, dann hatte man gewonnen. Und Dressur ist ja immer Richter und die es auch gut machen, aber ist ja Ansichtssache.
Daher lag Edo Voss das Springreiten stets mehr als die Dressur. Der Grund?
Springreiter ist schon etwas ehrlicher, direkter und ich finde es angenehmer.
Wenn gerissen ist, ist gerissen.
Ist gerissen, jawohl. Ne? Fehler hat, weiß man, heute wird's nichts.
Pferde sind ja seit jeher ganz wichtig in unzähligen Sagen, Mythen oder auch Legenden. Sie sind Zauberwesen und auch Glücksbringer. Pferde symbolisieren Freiheit, Kraft, Leichtigkeit, Stärke und auch innere Ruhe. Sie lehren uns Vertrauen, Hingabe, Offenheit, positives Denken und auch Durchsetzungskraft. Kurz, Edu Voss ist von Pferden fasziniert.
Ja, das Pferd hat ja einen Ausdruck. Ich will das nicht unbedingt mit Frauen vergleichen, aber so ein Teil schon, wenn man hier die Pferde sieht, dieses Auge, dieses Empfindliche, dieses Vorsichtige. Also in jedem Pferd steckt ja irgendwas drin, wo man was fördern kann. Das ist im Menschen ähnlich so, aber beim Pferd ist es vielleicht etwas leichter.
Seine Reit- und Pferdebegeisterung wollte er an seine Kinder weitergeben, aber...
Unsere Kinder, die sind alle angefangen zu reiten. Wir haben den Ponys gekauft, aber das hat nicht so gefruchtet. Sie können alle reiten, aber sie wollten nicht dabei bleiben. Somit haben wir die Ponys auch alle Gnadenbrot gegeben und hab denen aber gesagt, irgendwie musst du ja dabei bleiben und hab denen eine Stute gekauft. Ja, und die Stute, die wird dieses Jahr 20 Jahre, die hat 8 Fohlen gebracht, auch erfolgreich gezüchtet, sodass das immer so langsam und sicher aufgebaut wurde. Und heute haben wir schon einen kleinen Namen, Zuchtvoss, sag ich mal.
Pferde aus seiner Zucht nehmen mittlerweile an großen nationalen und internationalen Wettkämpfen teil. Als Edu Voss das Reiten lernte, sah der Unterricht im Vergleich zu heute doch gänzlich anders aus.
Früher war das so, dass die Kinder später angefangen sind. Heute fangen sie mit 5, 6 Jahren an zu reiten. Früher hat man immer gesagt, wenn sie 13, 14 sind, muss man anfangen. Dann ist man im Allgemeinen auch zur Reitschule gekommen. 4 Wochen militärische Ausbildung, kann man sagen. Also mit Raufspringen und Absteigen, nicht mit dem Hocker oder was weiß ich. Dann wurde das wirklich hart durchgezogen. Aber wer da Lust zu hatte, ist dabei. Und so bin ich auch immer bis heute dabei geblieben.
Und sein Wissen gibt Edu Voss weiter. Als er den Vorsitz des RC Donsdorf-Trent wieder übernahm, widmete er sich verstärkt der Jugendarbeit.
Wir haben an sich gar keine große Werbung gemacht. Wir sind angefangen, haben gesagt, wir haben 3 Ponys. Und ab Dienstag geben wir Reitunterricht. Dann waren es zuerst 2, 3 Kinder und irgendwann hatten wir 10, 12. Und so ging es immer weiter. Ich persönlich habe den Reitunterricht gegeben mit 2 Kollegen oder Reiterinnen. Und am Ende, heute, trainieren wir mit 9 Trainer, weil wir über 40 Jugendliche immer im Training laufend haben.
Das ist schon eine ziemlich beeindruckende Größe. 40 Jugendliche im Training. 80 Jugendliche unter 18 Jahren sind mittlerweile im Verein aktiv, der insgesamt rund 200 Mitglieder zählt. Angeboten werden Dressur, Spring- und Westernreiten und Voltigieren. Das Gelände in Rechtern ideal.
Die Reithalle 40x20 ist die. Wir haben oben einen Clubraum. Da können wir ungefähr 50, 60 Leute unterbringen, Kaffee und Kuchen. Auch die Feuerwehr benutzt den mit. Ja, und wir haben Außengelände nochmal, einen Reitplatz und eine Hunde und eine kleine Weide dabei.
Sie merken, der Reitclub Donsdorf-Trentwede hat eine Menge zu bieten. Und natürlich auch eigene Pferde.
Wir haben 4 vereinseigene Pferde und werden noch 1, 2 dazu kaufen, weil wir es sonst nicht schaffen können. Und das andere sind Einstaller, Privatreiter, die im Nahbereich hier wohnen und ihre Pferde hier stehen haben an der Halle.
Mehr Infos rund um den Reitclub Donsdorf-Trentwede finden Sie auch im Netz unter rc-donsdorf-trentwede.de. Genauso wichtig wie guter Unterricht. Eine schöne Reithalle, Reitplatz und eigene Pferde ist aber vor allem, so erzählt Edu Voss, das Miteinander.
Ich mache einfach dieses Wir-Gefühl. Wenn ich die Reiter sehe, man spricht mit jedem, man spricht jeden Reiter an. Das habe ich vorher aber auch schon in meinem Beruf getan mit 80 Mitarbeitern, dass ich versucht habe, jeden Mitarbeiter anzusprechen. Und so ist das in der Reiterei auch, dass man eben dieses gemeinsame Gefühl hat, dass wir hier was bewegen und gemeinsam Spaß haben und ich sag mal von dem Computer wegkommen, von dem ganzen Tagesstress. Das ist entscheidend und da liegt unser Erfolg, glaube ich, auch so ein bisschen mit drin.
Für Vereine wie den Reitclub Donsdorf-Trentwede, den Edu Voss uns gerade vorstellte, gibt es im Laufe der Jahre immer besondere Anlässe, die auch im größeren Rahmen gefeiert werden sollen oder die ganz besondere Aktionen planen, die eine hohe Aufmerksamkeit erzielen. Da ist es ja gut zu wissen, dass bei uns in der Samtgemeinde Barnsdorf Unternehmen ansässig sind, die sich mit der Region eng verbunden fühlen und Events oder Vereine auch unterstützen. Die Stadtwerke Huntetal, Die zählen dazu.
Wir als Stadtwerke finden es toll, wenn unsere Region nach vorne kommt. Dazu gehört natürlich auch so ein Engagement, so ein Ballonfahrerfestival auf die Beine zu stellen, ist was ganz Tolles. Und wir wollen das Ganze einfach auch unterstützen. Und gleiches gilt für den Hundezauber. Also ich bin da gewesen, es ist einfach eine super Atmosphäre. Es sind ganz viele Aussteller und Vereine und Menschen aus der Region, die sowas dann auch mit Leben füllen. Und wir sind Teil dieses Lebens,
erklärt Bianca Lekon, Marketingleiterin der Stadtwerke Hundetal. Es müssen aber nicht in erster Linie wiederkehrende Großveranstaltungen wie der Hundezauber oder das Ballonfahrerfestival sein, die das Unternehmen mit Sitz in Diepholz unterstützt. Es geht natürlich auch kleiner. Finanzielle Vorgaben bezüglich des Sponsoring gibt es übrigens nicht. Wobei.
Also wir haben schon ein Limit pro Projekt. Das ist einfach, wir haben ein bestimmtes Budget, wir möchten, dass möglichst viele daran teilhaben können. Das bedingt natürlich auch, dass ein Einzelner nicht unser Gesamtbudget dann im Grunde bekommt. Auf der anderen Seite hängt es natürlich ganz stark damit zusammen, wie groß ist das Projekt. Zum Beispiel bei einer Veranstaltung, wie viele Menschen können daran teilhaben. Und es wird dann auch im Einzelnen geprüft, passt das in den Rahmen, was geben wir anderen. Wir haben ja viele Kommunen auch, also unser Unternehmen gehört ja den Kommunen hier in der Region. Und auch da müssen wir gucken, dass wir ein bisschen gerecht aufteilen auf alle.
Daher kommt es auf die Idee und den Rahmen an, in dem Sie oder Ihr Verein planen, etwas umzusetzen. Die Entscheidungswege im Hause der Stadtwerke Hundetal sind kurz.
Sind es kleine Sachen, dann geht es natürlich schnell, weil auch im Hause dann wenig Abstimmung erfolgen muss. Ansonsten bei größeren Projekten ist die Geschäftsführung damit eingebunden. Von daher ist da auch ein bisschen Zeit einzuplanen von dem Sponsoring-Antrag.
Keine Sorge, Sie müssen kein ausgefeiltes Konzept einreichen. Orientieren Sie sich eher an einer Art Checkliste. Bianca Lekon nennt einmal einige Punkte.
Was macht man überhaupt? Wer profitiert von dem Projekt? Was für uns auch sehr wichtig ist, wer sind die anderen Sponsoren? Wir haben es natürlich nicht so gerne oder es ist ein Ausschlusskriterium, wenn andere Energieversorger dort mit im Boot sind. Wir haben eine gute Übersicht der Dinge, die wir brauchen, der Informationen, die wir brauchen für die Prüfung des Sponsorings. Die findet man bei uns auf der Internetseite unter Sponsoring. Da ist ein Sponsoring-Antrag, wo eigentlich alles drinsteht. Falls dann noch Fragen offen sind von unserer Seite und auch darüber hinaus, haben wir natürlich auch Kontakt zu denjenigen, die das Ganze dann auch umsetzen wollen.
Am besten ist es, Sie schauen einfach einmal auf der Homepage vorbei unter www.stadtwerke-hundetal.de. Ihren Antrag können Sie auch im Kundenbüro der Stadtwerke Hundetal im Barnsdorfer Rathaus abgeben. Dieser Antrag wird garantiert an die richtige Stelle weitergeleitet. So klingt zu Hause. Das Motto unserer Podcast-Reihe bei uns in Barnsdorf. Apropos zu Hause. Sie glauben gar nicht, welche Schätze manchem zu Hause hier in der Samtgemeinde gehütet werden. Schätze sind ja sehr individuell und haben für ihre Besitzer auch eine sehr emotionale Bedeutung. So zum Beispiel für Herbert Berner. In den 50er Jahren zog er mit seiner Familie aus Ostwestfalen nach Barnsdorf, arbeitete bis zu seiner Pensionierung im Vermessungsbüro Lambers und Ostendorf. Über die Hälfte seines Lebens ging Herbert Berner seiner größten Leidenschaft nach, dem Sammeln von Porzellan. An das Stück, das den Anfang seiner Sammlung bildete, kann sich Herbert Berner noch sehr gut erinnern. Sein rechter Zeigefinger kreist über viele vor ihm ausgebreitete Fotos und landet treffsicher auf einem Bild.
Da steht das erste Ding, die erste Kanne. Ich habe damals von einer älteren Dame geschenkt gekriegt. Ich weiß nicht mehr aus welchen Gründen. Die Kanne habe ich heute noch. Da habe ich gedacht, so, das sammelst du, das gefällt dir. Und das habe ich dann gemacht, ne?
Wenn Sie mal unseren Hörern die Kanne beschreiben, wie sieht diese Kanne aus?
Ich kann es gar nicht so beschreiben, das ist was Besonderes. Steht eine schöne 25 drauf, hat eine schöne Verzierung, hat auch, wenn man sie so sieht, auf dem Porzellan Verzierung. Das meiste von diesem ganzen Porzellan ist ja eigentlich Non-Name-Porzellan. Große Firmen haben das hergestellt und kleine Firmen haben das dann übernommen und haben das mit ihrem Dekor verziert. Das meiste ist also ohne Stempelung und ohne irgendeinen Hinweis, wer es gemacht hat. Ne? Es gibt vom meisten was, aber das ist ganz teuer. Und das liegt nicht in meinem Budget. Und sonst sind es alles so Flohmarktfunde oder auch Trödellädenfunde, ne? Wo ich habe so verschiedene Läden, die ich abklapper, wo ich dann auch bekannt bin und die das dann auch, die dann Bescheid sagen, wenn sie wieder was haben. Ich muss das dann immer so machen, dass meine Frau da nicht unbedingt hinterkommt, denn wenn ich da wieder was beistelle, das ist nun so viel, dann merkt er das nicht so. Denn
wie viele Stücke haben Sie denn? Haben Sie die mal durchgezählt?
Ich habe nicht gezählt, nein. Schätzungsweise 250.
Wo lagern Sie die?
Ich habe sie zu Hause ausgestellt, in Vitrinen, auf den Schränken, auf Regale. Und ich habe auch was auf dem Boden liegen, was ich noch nicht wieder hingestellt habe, weil es einfach zu viel wird. Ich kann auch jetzt nichts mehr unterbringen. Das ist also genug, ne?
Aber Sie könnten sich auch von nichts trennen, oder?
Nee, mag ich nicht. Meine Töchter wollen es nicht. Das ist also schon geklärt. Die haben kein großes Interesse dran. Und ich werde es nachher dem Heimatverein vermachen. Die werden es hier vielleicht ins Depot stellen, aber dann bleibt es zusammen. Ich möchte es nicht wieder auseinanderreißen. Dafür habe ich zu lange gesammelt, ne? Und wenn meine Töchter das haben, bin ich überzeugt, dass die es würden es verkaufen.
Oder noch schlimmer, für einen Polterabend irgendwo verwenden.
Nee, das glaube ich nicht. Nein, das nicht. Dafür wissen sie auch, dass es zu wertvoll ist. Aber die haben kein Interesse dran. Die haben nicht so ein Faible dafür, ne?
Was macht denn eigentlich diese Begeisterung für das Porzellan bei Ihnen aus?
Ja, das kann ich nicht sagen. Das ist so, meine Frau sagt ja auch immer, du musst mal in deinem früheren Leben eine Frau gewesen sein, dass du Porzellan sammelst. Das ist ein ungewöhnliches Hobby für einen Mann, ne?
Gibt es denn darunter sicherlich ja auch irgendwelche besonderen, sag ich mal, ganz individuellen Prunkstücke, die Ihnen sehr ans Herz gewachsen sind?
Ja, ich habe so einige hier. Das sind von den Tellern hier. Das ist diese Serie. Das ist ganz was Besonderes. Die sind bunt. Und da bin ich immer hinterher, die zu finden. Aber das ist schwierig, ne? Ich weiß auch ganz genau, was ich an Kuchentellern habe. Ich habe bestimmt noch so um die 100 Kuchenteller. Und ich weiß, was das für ein Dekor ist. Das habe ich so drin. Wenn ich die dann sehe, dann sage ich, brauche ich gleich kaufen, habe ich. Man kann heute wieder was kaufen. Es gibt wieder was Nachgemachtes. Aber China vor allen Dingen, die bieten was im Internet an. Ich bin da auch letzt drauf reingefallen. Ich habe 3 Tassen gekauft, die sahen so wunderschön alt aus. Und wie sie kriegt, da stand dann Made in China. Und das wollte ich ja gar nicht.
Ne. Und was haben Sie damit gemacht?
Ich habe sie zu Hause, ich habe sie erstmal stehen lassen. Ne? Da bin ich ein bisschen skeptisch jetzt geworden. Also im Internet will ich nicht kaufen, ne? Weil ich nicht weiß, wo kommt's her. Ne?
Gibt es noch einen Traum, den Sie haben, wo Sie sagen, also dieses oder jenes Stück, das würde mich doch schon reizen, davon träume ich?
Ja, ich bin auf der Suche nach Gold im Hochzeitsgeschirr. Das ist so wenig. Ich habe jetzt neuerdings was erwischt hier, 3 Teile. Als erstes, ich habe noch nie irgendwo was gesehen und jetzt in Winkirchlänger in einen Laden, wo ich also regelmäßig auch hinfahre und der hatte was da. Das habe ich dann natürlich auch gekauft. Ne? Und das, da bin ich eigentlich jetzt noch so ein bisschen hinterher. Also weil ich Silberhochzeitsgeschirr habe ich nun eigentlich genug. Das langt eigentlich. Ne?
Nun gibt es Menschen, die geben für die unterschiedlichsten Hobbys viel Geld aus. Sie sagen, das ist nun mein großes Hobby. Wo würden Sie eigentlich sagen, so und so viel Geld lege ich dafür auch zurück für dieses Hobby? Das ist mir wichtig.
Ja, ich habe so ein Budget. Also bei den Kuchentellern hört das so bei 15 Euro auf. Wenn sie also teurer sind, kaufe ich sie nicht. Ich weiß, die Preise sind so, bewegen sich so. Ne? Und ein ganzes Servier habe ich letztens gekauft, hier eins, was man hier sieht. Das hat 60 Euro gekostet. Das war also schon eigentlich ein bisschen so, was ich gerade noch bezahlen wollte. Ne? Ich kneife mir das dann von meinem Taschengeld ab, wenn man so will. Ne? Ich muss ja nicht unsere Kasse damit belasten. Das muss nicht sein. Ne? Also sonst sehe ich immer zu, dass ich nach Möglichkeit auch ein bisschen handel, wenn ich dann irgendwas erwische.
Sind Sie ein guter Händler?
Oh, ich denke schon. Meine Mama muss bei einem Preis von 5 Euro für einen Kuchenteller nicht noch handeln. Das ist ja dummes Zeug. Ne? Aber wenn er dann 15 Euro kostet, dann versuche ich schon noch mal ein bisschen was runterzuhandeln. Ne?
Wenn Sie jemandem mal Ihre Sammlung erklären sollten, das zeichnet meine Sammlung aus.
Ja, die Vielfältigkeit, würde ich sagen. Ne? Ich habe auch Wert darauf gelegt, auch von der Optik her schöne Stücke zu kaufen. Es gibt ja außergewöhnlich schöne Sachen. Es gibt Kuchenteller, die sind sechseckig. Und also da habe ich auch was von und da gucke ich dann schon so ein bisschen drauf. Ne?
Wo fühlen sich eigentlich Menschen aus der Samtgemeinde Barnsdorf am wohlsten? Gesucht wird jetzt kein fernes Urlaubsziel, sondern der Platz in unmittelbarer Nähe, also wo sich gut entspannen lässt, es leicht fällt, die Seele einfach einmal baumeln zu lassen. In dieser Ausgabe präsentiert uns Barnsdorfs Gemeindebürgermeisterin Elke Oehlmann ihren Lieblingsplatz. Und der befindet sich mitten bei ihr zu Hause.
Ich sitze hier gerade in meinem Esszimmer an unserem Esstisch und ich kann dann hier rausschauen durch 2 große Fenster auf die Hunte und auf unseren herbstlichen Garten. Und das ist so, ja, mein Lieblingsplatz.
Im Grunde genommen war das hier mal ein Anbau, so eine Art Veranda. Wie wurde das vorher genutzt?
Ich glaube, es war mal als Wintergarten auch konzipiert. Hier standen ein paar Pflanzen drin, aber es war nicht geheizt und es war eigentlich kein Wohnraum in dem Sinne, sondern eher ein Abstellraum. Und für uns ist es, glaube ich, so in der Familie und auch für mich der Hauptaufenthaltsort. wo sich eigentlich alle treffen und auch alle Gespräche und Diskussionen stattfinden.
Wer Sie kennt, weiß, dass Sie gerne auch Zeit auf dem Wasser verbringen, also beispielsweise mit einem Kanu.
Ja.
Nun haben Sie die Hunde direkt vor der Haustür. Haben Sie denn auch einen Steg in die Hunde hinein, also dass Sie dort direkt einsteigen könnten?
Das haben wir natürlich, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass man das ganz spontan machen kann. Im Sommer, wir treffen uns mit den Freunden vom Kanu-Club, haben wir eine Mittwochsgruppe, da fahren wir regelmäßig. Manchmal ist es auch einfach so, wenn das Wetter schön ist und wir Zeit und Lust haben, dass wir das Kanu aus Wasser lassen oder auch das Paddleboard. Das ist dann manchmal ein bisschen einfacher, aber das genießen wir schon. Oder einfach nur auf dem Steg zu sitzen, die Füße im Wasser baumeln zu lassen oder mal übers Wasser zu gucken oder mal zu gucken, wo der Hund wieder hingelaufen ist, wenn er sich vom Acker gemacht hat. Ich bin nicht so eine Hundeschwimmerin, muss ich leider ehrlich sagen. Ich habe da muss ein bisschen mich immer überwinden, ins Wasser zu gehen. Aber,
ist auch ein bisschen kalt, ne?
Ja, jetzt ja, aber im Sommer wäre das ja eigentlich optimal. Wir haben Nachbarn, die machen das regelmäßig. Ich traue mich da nicht so richtig. Aber die Kinder schwimmen im Sommer total gerne in der Hunde und der Hund sowieso.
Sind dir da auch noch Fische drin?
Ja, auf alle Fälle. Fische haben wir, eine ganz tolle Vogelwelt. Bisam haben wir natürlich auch. So einem bin ich auch schon mal auf dem Steg begegnet. Ich saß da abends und dann ist so ein Bisam vorbeigekommen, über den Steg gekrabbelt und auf der anderen Seite wieder rein.
Hat mal kurz Moin gesagt.
Jo, jo. So war das. Also es war aber eine friedliche Begegnung.
Bäume sind auch in Ihrem Garten, auf die Sie direkt hier schauen, aus dem großen Fenster.
Wir haben einen ganz alten Buchenbestand, der ist hier so rechts am Grundstück zum Nachbarn und vorne am Wasser haben wir große Erlen. Die sind auch ganz wichtig für den Fluss und für die Tierwelt da und wir schneiden die aber regelmäßig auch runter, weil sonst einfach der Garten auch total beschattet wird und die Bäume einfach zu groß und stark werden und dann die Wurzeln sozusagen kaputt gehen und beziehungsweise die Bäume dann ins Wasser fallen und die Wurzeln dann das Ufer aufreißen würden. So.
Der Raum, in dem wir hier sitzen, Ihr Esszimmer, versehen mit einem Holzboden, den Ihr Mann gelegt hat. Und wir sitzen hier an einem großen Tisch, an einem ovalen Tisch. Und Sie haben schon gesagt, hier wurden diverse Gespräche geführt, Entscheidungen getroffen. Welche sind denn Ihnen nachhaltig in Erinnerung geblieben?
Wir haben zum Beispiel auch die Kurve aufgeweitet in der B51 und dann eben auch die Frage, ist es gut, ist es nicht so gut? Und dann frage ich eben meinen Mann oder meine Söhne, wie erlebt ihr das? Oder meine Mama ist ja manchmal auch hier als Seniorin. Und das ist schon immer ganz wichtig, um so einen Eindruck zu haben, wie wird das wahrgenommen außerhalb sozusagen der politischen Gruppe. Und das ist für mich manchmal ganz wichtig, um einfach nochmal einen anderen Blick auch auf Dinge zu haben oder auch Ideen zu kriegen, wen soll ich vielleicht nochmal fragen oder wer könnte das anders sehen. Also das finde ich ganz wichtig für mich, um so Entscheidungen zu treffen und immer auch nicht so abgehoben irgendwie zu entscheiden.
Ein Raum der Kraft?
Ja, auf alle Fälle. Der Kraft, der Sicherheit, dass man so auf die Spur kommt, so, ne? Dass man wieder so ein bisschen geerdet wird. Oder auch wenn ich manchmal denke, ich kriege gar nichts mehr geregelt, weil Beruf, Familie, Politik, weil alles irgendwie so viel ist. Auch da dann wieder mal hier, das klappt alles gut. Ne? Ganz normale Dinge hier machen, mal wieder zur Ruhe kommen. Das ist einfach ganz wichtig, so einen Punkt zu haben, ja, quasi der einen erdet und dass dann der Blick nach draußen, der Fluss, der immer fließt, die Jahreszeiten, die man hier eben ganz deutlich auch wahrnehmen kann durch das Fenster, die sind dann schon wichtig, um einen manchmal wieder so zurückzubringen zu den Dingen, die einfach die Grundlage so sozusagen sind.
Zum Schluss dieses Podcasts bei uns in Bernsdorf sind wir nun wieder im Büro des Samtgemeindebürgermeisters Jürgen Lübbers angekommen. Jürgen, 22 Jahre bist du nun Samtgemeindebürgermeister hier in Bernsdorf. Nächstes Jahr stehen Kommunalwahlen an. So lange ist es ja nicht mehr hin, dreiviertel Jahr. Dann wird gewählt. Du wirst aber nicht mehr antreten. Warum?
Ich habe überlegt, nach dann 46 Dienstjahren, davon 23 Jahre als Bürgermeister. Davor war ich 7 Jahre in Sachsen-Anhalt als Vertreter, teilweise als stellvertretender Bürgermeister tätig. Und irgendwann muss auch einmal Schluss sein. Man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und irgendwo muss auch jetzt der Generationswechsel kommen. Es macht mir immer noch sehr viel Spaß und ich würde auch gerne weitermachen. Aber es gibt auch ein Leben nach der Samtgemeindebürgermeisteraufgabe.
Dann bist du 61.
Dann bin ich 61, das ist richtig. Dann möchte ich das Leben auch noch genießen.
Was wirst du denn noch als Samtgemeindebürgermeister 2021 angehen?
oh, wir haben noch zahlreiche schwierige Punkte, die geregelt werden müssen. Dabei geht es um die Organisation der Abwasserbeseitigung. Es geht um die Themen Grundschule und noch viele andere Sachen, die geklärt werden müssen. Also es muss bis zum Ende meiner Wahlperiode doch noch viel getan werden.
Wenn du sagst, ein Thema sind die Grundschulen, was da genau?
Da geht es darum, dass wir eine Grundschule in Barnsdorf haben, im Zusammenhang mit der Grundschule in Drentwede. Das ist eine gemeinsame Schule und dort gibt es Probleme mit der Lehrerversorgung, weil sie als eine Grundschule gewertet werden, aber an zwei Schulstandorten. Und deswegen diskutieren wir momentan über die Wiedereinführung von Grundschulbezirken. Im Augenblick ist es so geregelt, dass die Samtgemeinde ein gemeinsamer Schulbezirk ist und die Eltern freie Wahl haben, in welche Grundschule sie ihre Kinder schicken.
Und das Ziel?
Das Ziel ist, dass wir eine Lösung finden, die für alle Eltern jetzt hier die beste Möglichkeit bietet. Und da sind unterschiedliche Interessen jetzt abzuwägen.
Jürgen, wenn eine gute Fee käme und sagte, Jürgen Lübbers, ich schenke dir nochmal 23 Jahre dazu zu deinem Leben. Würdest du wieder Samtgemeindebürgermeister in Barnsdorf werden wollen?
Ja, sofort. Es ist eine tolle Aufgabe gewesen. Es hat mir immer Spaß gemacht. Es gab natürlich auch Zeiten, die nicht so schön waren, aber das ist in jedem Job. Aber der Beruf war auch für mich Berufung. Oder ist es noch?
Das waren die beruflichen Ausblicke auf das Jahr 2021. Was wünschst du dir ganz persönlich?
Wichtig in diesen Zeiten Gesundheit. Wenn man sieht, wer jetzt alles doch von Krankheit betroffen ist, da ist Gesundheit einfach das Wichtigste. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass die Pandemie möglichst bald vorbei ist.
Was wünschst du den Barnsdorfern jetzt vor Weihnachten und im Hinblick auf das neue Jahr?
Ich wünsche ihnen ein ruhiges Weihnachtsfest im Kreise ihrer Familien und wünsche mir, dass alle die Corona-Regeln einhalten. Wir möchten gemeinsam erreichen, dass hier keine Verschlechterung der Situation eintritt. Umso besser sind die Aussichten fürs neue Jahr.
Wohl wahr. Herzlichen Dank, Jürgen Lübbers. Mein Name ist Lars Kors. Wir hören uns wieder im Januar mit einer neuen Ausgabe des Podcasts bei uns in Barnsdorf. Die Stadtwerke Huntetal und die Samtgemeinde Barnsdorf präsentierten die Podcast-Radioshow bei uns in Barnsdorf. So klingt zu Hause.